hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer weiteren Ausgabe des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young. Ihr wisst ja, ich bin der Host in dieser Sendung und nicht der Horst. Und ich habe heute einen Gast, auf den ich wirklich lange gewartet habe, wo ich mich ehrlicherweise, kann ich sagen, ein paar Jahre vielleicht auch nicht so richtig rangetraut habe. Jetzt bin ich 55 Jahre und jetzt frage ich ihn einfach mal irgendwelche Sachen, die immer so liegen geblieben sind. Und ich werde ja sehen, ob er denn antwortet oder nicht antwortet. Zu Gast ist heute der gute Markus Tandler. Hallo Markus.
Servus Marco, vielen lieben Dank für die Einladung. Endlich! Vor allem, wie du es gerade gesagt hast, klingt so, als wäre ich irgendwie zu spät gewesen. Aber lustigerweise war ich zu früh, weil ich dachte, es geht um 10 Uhr los. Und genau, ich war einfach so aufgeregt, endlich im Wayne-Podcast zu erscheinen. Genau, war ich zu früh. Aber es ist auch cool. Also wie gesagt, vielen Dank nochmal für die Einladung. Große Ehre, hier zu sein. Du hast ja wirklich schon jeden quasi hier vor dem Mikro gehabt. Also richtig cool.
Naja, das Problem in unserer Branche ist ja, wir kennen uns ja auch schon sehr, sehr viele Jahre. Und irgendwie begleiten wir uns gegenseitig immer. Wir haben uns auch zahlreiche Male getroffen. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir in Salzburg bei der SEOCOM irgendwann mal vielleicht auch ein intensiveres Gespräch hatten, wo wir auf der Treppe da gesessen haben, in dem Hauptsaal. Aber so richtig viele Gelegenheiten gibt es leider in dieser Szene denn auch nicht, irgendwie sehr, sehr intensive Gespräche zu führen, wenn man nicht so ortsansässig ist. Also zumindest ist es in meinem Fall so. Und deswegen bleiben immer so ein paar Fragen liegen bei mir. Und da wir uns schon eine ganze Weile kennen, bleiben sehr, sehr viele Sachen liegen.
Ja, darf ich übrigens mal ganz kurz einhaken? Ja, ja. Sorry, ich will nicht deine Show übernehmen, aber ich habe nämlich extra nachgeschaut, seit wann kennen wir uns eigentlich? Und ich habe eine E-Mail gefunden und das war damals eine Replik auf unsere Webmasters on the Roof Folge und das war am 20. Juli 2006. Also das war mein 29. Geburtstag. Ja, an meinem 29. Geburtstag, also ein bisschen über 18 Jahre her, hast du mir eine E-Mail geschrieben und hattest dann Fragen zur Sendung und sind Friday und du, seid ihr eigentlich Freunde und du machst jetzt seit 2 Jahren SEO, total cool, ist einfach ein anderes Format, was wir machen bei Webmasters on the Roof, war total geil. Wir haben ewig hin und her geschrieben, also war echt lustig, habe ich gerade vorher nochmal rausgezogen.
Was du alles noch hast.
Unser ersten Touchpoint quasi, wiederzubeleben quasi.
Ja, immer wenn ich, wir haben so ein Anziehzimmer bei uns im Haus und da hängt auch immer noch komischerweise dieses Webmasters on the Roof Shirt irgendwie.
Geil.
Dieses rote Ding, da passe ich natürlich lange nicht mehr rein, aber das ist so ein Teil von Historie. Aber wie gesagt, was ich sagen wollte ist, man kennt sich irgendwie, man verfolgt sich auch gegenseitig vielleicht so mehr oder weniger, aber so richtig tiefe Gespräche hat man dann doch nicht geführt. Und ich habe mir so auf die Fahne geschrieben, dass ich mit vielen Leuten, die ich jetzt hier im Interview auch hatte, einfach mal so ein paar Fragen stelle, auch wenn das vielleicht so naiv scheinen mag, die mir einfach so ja, hängen geblieben sind über die letzten Jahre. Und Markus, du kannst immer entscheiden erstmal, ob du überhaupt antwortest, das ist ja immer. Aber ich glaube, die Fragen sind jetzt gar nicht so irgendwie fies oder so, sondern bei das manchen Sachen...
Das ist ja nicht du.
Ja, aber vielleicht ein Ding ist ja so erstmal immer da, dass wir beide jetzt oder viele Interviewer ja irgendwie davon ausgehen, dass man sich gut kennt. Und dass alle anderen dich jetzt auch kennen müssen. Mhm. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass das Quatsch ist, sondern hier sollen auch Leute zuhören und werden auch Leute zuhören, die uns beide, also vielleicht mich, weil sie Wayne vielleicht ab und zu mal hören, kennen, aber dich vielleicht überhaupt noch nicht so richtig kennen. Deswegen stell dich doch einfach nochmal kurz vor und sag so ein paar Eckpunkte, wo du herkommst und was du machst, damit die Leute so ein bisschen in die Spur kommen.
Okay, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet.
Ja, nicht tief, sondern einfach grob.
Okay. Also dann ganz kurz, ich bin Markus, ich liebe SEO. Also bin SEO quasi der ersten Stunde, also auf jeden Fall im Hinblick auf Google, ich glaube, so kann man das sagen. Ich habe Ende 97 meine ersten Erfahrungen mit SEO sammeln dürfen, damals noch Alta Vista, Fireball. Und als dann Google 2000 in Deutschland gestartet ist, bin ich quasi mit ihren Algorithmen aufgewachsen. Ja. Initial war natürlich SEO eher so eine, sagen wir mal, intellektuelle Herausforderung, aber aus anfänglichem Interesse, ja, wurde schnell eine Leidenschaft und dann letztendlich Liebe. Aber um ganz ehrlich zu sein, es ist halt wirklich so, ich habe einfach ein unglaubliches Glück und das sage ich mir jeden Abend noch, also ich sage mir immer jeden Abend, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil es ist wirklich so, ich habe so ein unglaubliches Glück gehabt, damals mich für eine Firma zu interessieren, also die gerade gestartet ist, die halt ja 25 Jahre später einfach eine der mächtigsten Firmen der Welt geworden ist. Also das ist einfach pures Glück. Ich hätte mich auch für EMTV oder so interessieren können oder Wirecard, ja. Aber nee, es war halt gerade Google. Und bin wirklich so, habe diese ganze Historie halt mitgenommen. Und das ist, ich glaube, wo ich einfach persönlich am meisten natürlich davon profitiert habe, dass du halt am Anfang mit dabei bist, diese ganze Entwicklung halt entsprechend halt verfolgst. Und deswegen bin ich unglaublich glücklich, ja, dass etwas, was ich früher einfach als Hobby, ja, einfach so aus Interesse verfolgen könnte, ne, was das mittlerweile für ein Business geworden ist. Also genau, ich kann mein Glück kaum fassen. Also es ist wirklich, wirklich grandios, ja.
Ja, also zu manchen anderen Stufen kommen wir ja nachher noch. Also wir werden zu OnPage.org und Write noch ein paar Sätze verlieren, sicherlich. Lass uns mal ein bisschen im Urschleiben noch anfangen. Ich bin nicht so der Riesenfan davon, jetzt irgendwie die ganze Historie von Markus Tandler durchzugehen. Das haben andere Podcasts auch schon gemacht. Für mich ist aber Vergangenheit Vergangenheit. Es ist nur eine große Frage, die vielleicht in der heutigen Zeit auch vielleicht für die Leute da draußen interessant sein könnte. Du kommst ja noch aus einer Zeit, wo Google gerade begonnen hat und wo ich damals noch Polizist war und ihr an meinem Empfinden so eher auf der dunklen Seite der Macht unterwegs wart. Also ich kann mich an die ersten Jahre erinnern, wo ich deutlich vermieden habe oder tunlichst vermieden habe, zu sagen, dass ich Polizist bin, weil ja viele so aus dem Dala-Bereich kamen und diese ganzen Cloaking-Geschichten nachher, die dann schon legaler wurden, irgendwie gemacht haben. Aber ich will gar nicht auf diese Techniken hinweg, sondern ihr wart ja so die ersten Geister der Stunde, die mit dem Geldverdienen im Internet eigentlich so die ersten Berührungspunkte gehabt habt. Also ihr seid in diesen Bereich Cloaking reingegangen, in den Bereich Arbitrage reingegangen und habt natürlich, also oder du jetzt explizit, die Karriere mehr oder weniger durch Webmasters on the Roof auch damit befeuert, dass es so einen Mythos gab von, ey, ihr seid die großen neuen Millionäre in dem Business, weil ihr das Arbitrage-Geschäft rockt, also den Verkauf von Werbeflächen und dann verhökern zu größeren Preisen oder gegen irgendwelche Prämien. Ich kann mich erinnern, dass du dann auch so ein bisschen nochmal so dein Porsche gezeigt hast, der bei dir in der Tiefgarage gestanden hat und so. Und ich persönlich habe mich dann immer gefragt, okay, ich habe ja über die Jahre so ein bisschen gelernt, wie verhalten sich Millionäre, die dann wirklich richtig Millionen gemacht haben, und wie verhalten sich die Leute, die jetzt in dieser Szene groß werden, und einer davon warst du. Und habe mir immer die Frage gestellt, okay, die Leute haben bestimmt viel Geld verdient, aber haben die jetzt ausgesorgt? Sind die Millionäre, wie das jetzt immer in LinkedIn kolportiert wird, dass du in kurzer Zeit jetzt zu den Millionen kommst? War dann das so oder hast du einfach nur gut Geld verdient? Wie ist denn deine eigene Sicht da drauf?
Gute Frage. Also beziehungsweise auch sehr viele Facetten jetzt. Ich glaube, also man kann jetzt sagen, also wir haben definitiv sehr gut verdient. Ich glaube, es ist ein bisschen euphemistisch, irgendwie Millionen im Plural zu verwenden. Ja, also vor allem noch natürlich als deutsche Entity mit Steuern zahlen und mit was weiß ich auch immer. Also natürlich kommt da eine Menge vielleicht auch irgendwie brutto rein. Gerade du sagst ja auch Arbitrage. Das bedeutet ja auch, dass man in den meisten Fällen Google oder anderen Provider natürlich auch jeden Tag im schlechtesten Fall quasi Geld überweisen muss, und dann muss ich hoffen, dass quasi einen Monat später quasi dann die Affiliate Revenues halt reinkommen. Also was dann auch so wie easy Business klingt, ist auch ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge manchmal, ja, weil wenn du wirklich halt, was weiß ich, 100.000 quasi vorzahlen musst und dann in der Hoffnung, ne, dass dann quasi diese ganzen Sales auch bestätigt werden, hoffentlich keine große Retourenquote, ne, dass es sich dann am Ende dann auch wieder lohnt. Also das ist schon, also da geht dann auf jeden Fall die Pumpe, wenn man auf jeden Fall sich da gerade so ein bisschen da halt reinarbeitet und gerade auch natürlich als Einzelperson. Also da ist natürlich auch eine Menge Risk, aber dann natürlich auch großer Reward. Aber ich habe mehrere, also ich habe ja auch so viel verbrannt quasi, also einfach, ja, weil du dich an diesem ganzen Thema verbrennst, weil es einfach auch Leute da draußen gibt, die deutlich besser sind. Ich bin sehr naiv damals auch in die USA gegangen. Ne, und wenn du da gerade solche PPC-Arbitrage-Campaigns fährst, da klickt dich halt mal jemand leer, ja, oder da gab es ja dann auch die Möglichkeiten, dich quasi outzupricen sozusagen, dass du ganz teure Klicks kaufst, dass dein bald Budget weg ist. Und das ist halt das Allerschlimmste. Du machst es in Amerika, stehst am Morgen auf und siehst, oh shit, ich habe hier tausende Euro quasi auf einen 500-Server-Error laufen lassen, ja, weil ich einfach gepennt habe und es nicht gemerkt habe. Also von dem her, klar, natürlich, man sieht ja immer nur so diesen positiven Outcome, ne, aber da sind natürlich auch eine Menge Sachen, die, ja, wo ich einfach katastrophal daneben gelegen bin. Ich meine, ich sag immer gerne, ich habe 100 Sachen gemacht und eine Sache hat halt funktioniert, ja. Und das ist das. Aber wie gesagt, das hätte auch ganz anders laufen können. Also wie gesagt, ich glaube, es ist einfach, was dann der Erfolgsfaktor an sich war, war überhaupt so umtriebig zu sein, immer wieder neue Sachen zu probieren, viele Sachen zu probieren und dann wirklich zu sehen, okay, hier funktioniert was. Und gerade damals war es ja auch so, dass dann bestimmte Sachen sehr kurz funktioniert haben. Also dass es dann quasi richtig gut funktioniert hat. Dann haben es mehr Leute mitgekriegt. Dann wurde immer die Marge immer kleiner. Und bis es dann der ganze Markt mitgekriegt hat, dann hat es sich dann einem wirklich nicht mehr gelohnt, weil man nur noch irgendwie Cents irgendwie da verdienen konnte. Und das ist ja auch noch mal krass, ja, dass man, also damals habe ich ja wirklich jedes Jahr, also ich hatte es damals mal festgestellt, auch mal in so einer Webmaster- und Rufsendung, ich habe damals jedes Jahr etwas komplett anderes gemacht, wie das Jahr zuvor. Oder beziehungsweise wirklich, wo ich, also 100% meines Einkommens kam quasi aus etwas völlig anderem, wie im Jahr zuvor. Das ist natürlich gesagt, ne? Also ich will ja gar nicht sagen, dass es also in keinster Weise illegal, sondern eher natürlich Black Hat in dem Sinne, sozusagen, dass man hier Guidelines von Google bricht oder dergleichen. Ne? Also jetzt irgendwie gesagt, ich würde das jetzt nicht als illegal oder beziehungsweise davon sozusagen wollte ich auch, also damit wollte ich nichts zu tun haben, weil wie gesagt, brauchst du ja auch nicht. Wie gesagt, Black Hat war genug, dann gab es genug geile Angriffspunkte. Und aber das ist ja auch, ich glaube auch, dass das Schwere, sich immer wieder neu erfinden zu müssen, immer wieder was Neues zu finden, ja. Und aber ich habe da halt damals gerade auch Konferenzen halt so genutzt, immer wieder neue, ja, Ideen zu bekommen und dann versuchen, einfach auf die Straße zu kriegen und zu sehen, was funktioniert. Und glücklicherweise haben halt ein paar Sachen auch sehr gut funktioniert, aber das sieht man dann wieder nicht. Man sieht halt immer so dieses Endergebnis, ja, aber du, ja, wie gesagt, ey, das hätte sowas von anders laufen können. Und diese Sache mit dem Porsche, lustig, dass du das so erwähnst, weil ich habe den ja immer noch. Und ich fahre ihn nie. Eigentlich habe ich ja das Auto nur noch, weil du weißt, es ist ein Unikat. Ne? Also gibt es halt auch nur einmal. Und ich freue mich, dass irgendwie mein Sohn hat dann mal so ein Unikat. Also wenn du dann überhaupt noch, keine Ahnung, Benzin hast, entsprechend. Aber ich fahre ja nicht mal Auto. Also ich fahre mit der U-Bahn. Ich bin bekennender Öffi, liebe es, mit den Öffentlichen zu fahren. Also genau, ich mache immer Zauberwürfel in der U-Bahn die ganze Zeit. Das ist meine Leidenschaft. Aber ich fahre nicht gern Auto und in München brauchst du das ja auch entsprechend nicht. Aber und damals war das auch ganz unschuldig, weil das war ja, kam ja durch Friday und es war ja wirklich, so doof es auch klingt, aber zur damaligen Zeit passend, ein Spontankauf. So war es ja wirklich. Ja, es war ja wirklich auf einer Party schon was getrunken gehabt und genau. Klingt jetzt auch, wie gesagt, abgefahren, als es in Wirklichkeit dann eigentlich halt war. Aber ich kann natürlich verstehen, in der Außenwirkung ist es natürlich, anders. Und wie du das sagst, ja, ich glaube, es war halt damals noch eine andere Zeit, ja, und du siehst es ja auch heute, ich glaube, mindestens 10 Jahren oder so bin ich ja, klar, wir machen auch unsere Show, aber ich poste nichts oder so. Also ich bin generell einfach nicht social auf Social Media. Ich bin social in real life, ja, aber nicht auf Social Media und versuche das auch weitestgehend zu vermeiden. Mein Idealszenario wäre auch, ja, also dass ich habe keinen LinkedIn-Account, keinen Facebook-Account, keinen Twitter-Account. Ja, ihr findet mich einfach im Impressum von gut gerankten Seiten. Ja, das ist quasi mein Ideal, aber natürlich funktioniert das nicht so. Also das wäre natürlich naiv. Natürlich brauche ich das natürlich halt auch fürs Business. Entsprechend, was erzähle ich dir da? Aber damals war das, glaube ich, einfach auch, wenn man, ich komme ja auch nicht irgendwie aus, wie gesagt, aus reichem Elternhaus oder was weiß ich auch immer, ja, sondern ich meine, solider Mittelstand sozusagen, meine Eltern. Und immer noch eine bessere Ausgangsposition wie viele andere, ja, unbestritten, ne, die Möglichkeit haben zu studieren und alles, ne, das ist natürlich sensationell, aber nichtsdestotrotz, also ich weiß noch, bei der Scout hat mir mal der damalige HR-Chef gesagt, ja, niemand kann so viel verdienen, dass er sich so ein Porsche so nebenbei kauft, sozusagen, also sozusagen, verstehst du, das ist so, so, also irgendwie, ja, ich weiß nicht genau, wie er das gesagt hat, aber auf jeden Fall ist es so irgendwie an mir haften geblieben quasi. Und nochmal, ich interessiere mich auch null für Autos, also wirklich null, ja. Was auch wirklich sehr skurril ist mit dem Auto, weil oft die Leute kommen eigentlich immer und wollen Fotos oder so. Und ich sage dann auch immer, hey, steig ein, ich mache ein Foto da von euch oder so. Beim Supermarkt immer wenn ich im Supermarkt stehen danach immer Leute und machen Fotos von dem Auto. Und ich sage dann, ja, steigen Sie doch mal ein, ich mache mal ein Foto von Ihnen und so. Das freut die dann total und vor allem mehr als mich, weil wie gesagt, ich bin halt kein Autofan. Und das war wirklich damals, wie gesagt, einfach, genau, so ist das halt entstanden. Aber nichtsdestotrotz war es dann vielleicht auch so, wenn du dir das alles auch selber erarbeitest, ja, hast du da natürlich dann auch eine Menge Stolz sozusagen, was du halt da überhaupt geleistet hast. Und ich habe da halt sehr dieses amerikanische Modell gehabt. Ja, weil ich kam ja quasi aus Amerika. Also dieses Ganze, was ich vom SEO konnte, habe ich ja eigentlich auch aus Amerika importiert. Ich habe auch diese Kunstfigur des Mediadonis, habe ich ja auch aus Amerika importiert. Also das war ja so ein Abbild vom Shoe Money, beziehungsweise auch Webmasters on the Roof, war ja eigentlich auch ein Plagiat von SEO Rockstars auf Webmaster Radio, ne? Also wie gesagt, ich habe das ja eigentlich nur diese guten Ideen importiert und habe das versucht zu lokalisieren auf unseren Markt. Und in Amerika ist es halt so, wenn du halt erfolgreich bist, und so habe ich das halt auch in Amerika kennengelernt, dann kommen die Leute halt zu dir, ja, das ist so super, ja, weil du verkörperst halt auch für sie so eine Manifestation dieses amerikanischen Traums, ja, also jeder kann es schaffen, ja, man kann wirklich, ja, vom Tellerwäscher zum Millionär werden und mit diesem Internet richtig gut Geld verdienen, und dergleichen. Und in Amerika ist das halt wirklich so, da kommen die Leute und finden das richtig cool. In Deutschland wiederum ist es halt so, der macht bestimmt irgendwas shady oder da ist bestimmt irgendwie Ding. Also du hast halt sehr viel Neid. Ja? Und da bin ich halt voll reingefallen quasi. Ja? Weil wie gesagt, also nochmal sehr naiv eigentlich, also eher sozusagen auch aus diesem amerikanischen Motiv heraus. Ja? Also hey Leute, SEO, hier kann man richtig cool Geld verdienen, ist eine coole Community, ne? Es ist spannend, es ist immer was Neues und guck mal, wirklich, man kann viel Geld verdienen, das ist Wilder Westen, das ist Neuland, let's go, ja, also so diesen amerikanischen Spirit, aber du kriegst halt eine komplett andere Reception in Deutschland quasi, vor allem, wenn du dich halt so ein bisschen da auch exponierst, dergleichen, also von dem her, ich glaube, die Lehre habe ich sehr früh lernen müssen. Ja, und hat dann aber auch, genau, glaube ich, jetzt auch den weiteren Lebensweg hier deutlich beeinflusst. Also wie gesagt, ich war da einfach sehr naiv und habe das sehr amerikanisch gesehen, aber genau, Deutschland funktioniert dann doch einfach.
Also mir war einfach nur mal wichtig, das nochmal klarzustellen, weil in der heutigen Zeit wirkt ja alles immer so schnell und einfach und die Millionen sind einfach so schnell verdient. Damals würde ich sagen, war es vielleicht sogar noch möglich. Ich hätte dir das sogar abgenommen, wenn du jetzt gesagt hättest, da sind die Millionen einfach so übers Konto gegangen. Aber auch damals war es schon nicht leicht, weil ich kenne das in dem Arbitrage-Geschäft. Da war unglaublich viel Risiko drin, eine Menge Absprachen. Und da sind wir eigentlich auch schon im Thema, was dich immer ausgezeichnet hat, aus meiner Sicht zumindest, war, dass du unglaublich gut in der Kommunikation warst. Also technisch hattest du sicherlich gutes Know-how, aber was dich ausgezeichnet hat, war sicherlich, dass du immer Connections zu irgendwelchen Leuten hattest, die so ein bisschen Prediction für die Zukunft dir ermöglichen konnten und du darauf ja dein Business auch aufsetzen konntest. Und lass uns mal über den Weg einfach mal zu dieser ganzen Entwicklung von Page.org und Write gehen, wo ich ja zumindest auch nur als stiller Beobachter daneben stand und gedacht habe, hey, das ist ja total super, jetzt nimmt er die Kohle, die er da verdient hat und steckt die in ein Real Business, was vorher ja so ein shady, clicky-bunty-Zeug war und sehr ADHS-getrieben, so sage ich es jetzt mal, ist plötzlich so ein Ansatz von richtig Business. War das immer so ein Need von dir, den du hattest, weil du ja gesehen hast, dass in dieser Goldgräberzeit so jemand wie Martin Sinner oder so ja echt richtige große Businesses aus dem Boden gestampft haben. Wolltest du sowas auch immer erreichen oder war das einfach nur ein Zufall? Oder wolltest du wirklich ein seriöser Teilhaber oder ein Business aufbauen? War das so ein Need von dir?
Lustig. Geile Frage, weil brauche ich null. Also sozusagen, ich habe da auch null Ego drin, beziehungsweise ich gönne auch jedem alles, ne? Gerade Martin, was du erzählst, ich meine sensationell, was aufgebaut hat mit Idealo. Ich weiß noch, wie damals 5% der Google-Referrer auf Idealo ging. Ja, ich meine natürlich auch eine ganz andere Größenordnung, aber das muss man sich mal vorstellen, der hat es damals geschafft, mit Idealo 5% der gesamten deutschen Google-Traffic landet am Ende bei Idealo. Ja, ich meine, das muss man sich mal geben. Aber nee, das war nie mein Ding. Oh, ich muss jetzt auch so ein großes Unternehmen bauen oder hey, guck mal, ganzen Startups machen ja auf 100 Millionen, weil ich brauche keine 100 Millionen. Sorry, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe wirklich alles, was ich brauche. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Ja, und das ist das Ding. Also ich bin, wer hat das mal, ich glaube Seneca, ne? Arm ist nicht der, der nichts hat, sondern der nicht genug bekommen kann. Ja, und das ist genau mein Punkt. Ich bin zufrieden. Ja, ich bin wirklich zufrieden. Klar, ich habe natürlich... Ich sitze hier in einem Haus, ne, ich habe eine Familie, wie du vorher gesagt hast, ich habe einen Porsche immer noch in der Garage stehen, ja, auch wenn ich ihn nicht fahre. Ne, ich meine, sorry, was brauche ich noch? Ja, wirklich, was brauche ich noch? Also, wie gesagt, ich bin total zufrieden und das brauche ich nicht. Wie das aber gekommen ist einfach, war, ich meine, wirklich, wir hatten diese Software zum großen Teil auch für uns selber genutzt. Also wir hatten ja damals den Setup Tumblr durch ihr Partner, also mit dem Nils und dem Andia zusammen. Und wir haben das ja auch selber quasi auch im Einsatz gehabt. Und du weißt ja selber, damals gab es halt Screaming Frog und das war halt eine Pain, das sozusagen auch über 1 Million URLs quasi halt zu skalieren. Und damals kam ja diese ganzen, dass man Daten einfach in der Cloud macht. Und das war ja quasi auch diese Grundidee, dass man das einfach entsprechend halt in der Cloud löst. Und da waren wir auch nicht die Einzigen. Ne? Ich glaube, 9 Monate später kam Botify, 10 Monate später kam Deepcrawl in UK. Also es haben ja mehrere auch an dem auch gearbeitet. Ich bin immer noch sehr froh, dass wir da wirklich die Ersten waren, quasi die das auf die Straße bekommen haben. Aber das war ja quasi der Punkt. Aber nichtsdestotrotz war mir nicht bewusst, dass das überhaupt ein Business werden könnte. Ne? Weil ich war auch immer happy in diesem kleinen Setup. Klein, aber fein. Ne? Du hast eigentlich gar keine Mitarbeiter. Jeder ist da eigenverantwortlich. Ne? Also du brauchst auch nicht Leute, die dir da antreiben musst, sondern wir haben alle eine intrinsische Motivation. Wir haben alle Bock. Ja? Und du merkst ja auch, wenn du dann wirklich quasi so eine Software hast, dann brauchst du Leute, die das wirklich verkaufen. Es muss weiterentwickelt werden. Es muss, ne? Also du brauchst ja auf einmal da auch entsprechend Leute. Und ich höre da immer, oh Gott, das klingt alles noch sehr viel Aufwand. Aber es war ja wirklich so, dass wir dann diese Beta-Version gemacht haben. Das war ja an meinem Geburtstag damals. Und ich habe hier zu Hause eine kleine Party. Wie gesagt, wir haben ja zu dem Geburtstag, also damals gesagt, hey, 100 Accounts. Ganz am Anfang war ja noch für 3 Monate, ne? Wir haben es dann ganz schnell gewechselt, dann auf 1 Monat, quasi für 99 Euro, 100 Accounts. Und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass die erstens alle weggehen. Ich habe halt echt gedacht, so 10, 20, ne? Und dann erzählen noch ein paar Leute denen. Ich meine wirklich, doch, das war ja wirklich für Freaks damals auch noch. Ja, es war wirklich für Freaks. Ja? Und wie gesagt, wir saßen da an meinem Geburtstag und die 100 Accounts waren weg. Und wir saßen halt auch alle zusammen, weil wir sowieso an meinem Geburtstag halt da saßen. Wir haben innerhalb von 24 Stunden, also keine 24 Stunden, haben wir 100 Accounts verkauft. Wie krass ist das? Da ist ein Markt, ja. Und das war halt wirklich der Moment, wo wir uns alle halt angeguckt haben und gedacht haben, okay, das musst du halt machen, ja. Also das war wirklich nicht so, ich will ein Startup gründen, ich will ein Unternehmen gründen oder was weiß ich. Nee, sondern du hast einfach gesehen, das ist etwas, das musst du jetzt machen. Also oder du musst auf jeden Fall sehen, ne, also wieder, wie ich ja vorher gesagt habe, aus 100 Sachen eine Sache funktioniert. Ne, und das war jetzt etwas, war natürlich viel größerer Aufwand dahinter, aber trotzdem hat so gut funktioniert, dass, okay, wir müssen das machen.
Jetzt sitzen da drei Leute zusammen, ne? Und im Endeffekt hört sich das bei dir jetzt so locker an irgendwie und das war sicherlich in der Phase auch noch so. Ja. Aber dir war sicherlich auch bewusst, dass du in der Phase, da sitzen jetzt drei Leute, die an so einem denn doch Business, bestimmte Shares haben. Mhm. Und von diesen Shares ist ja dann irgendwie dann doch eine Maschine losgegangen, mit der du dich ja zumindest beschäftigen wolltest oder musstest. Ja. Und ich glaube, das ist ja für viele so, die denken, oh ja, das ist alles so einfach mit dem Business, wenn sich das so entwickelt. Ich meine, ich habe ja den Markus Tober auch hier schon mal interviewt, diesen Werdegang zu verstehen, wie das zusammenhängt, Verkäufe, Wachstum, Wertigkeiten. In dem Ding warst du doch plötzlich drin, obwohl du es nicht wolltest, oder?
Genau, aber am Anfang hat sich das ja natürlich noch nicht so angefühlt. Also am Anfang, wie gesagt, es ging ja nicht darum, wir bauen jetzt eine Firma, wir machen jetzt Startup. Das war ja auch alles noch so Prä-Höhle der Löwen, das war jetzt noch nicht so diese Startup-Zeit, ja. Also das ging ja kurz danach erst so richtig los, würde ich mal sagen. Also für uns war das immer noch, also ich war da noch sehr naiv, ja, in diesem Ding, aber so, wir haben da was, lass einfach mal gucken, was wir daraus machen. Und ich meine, du weißt ja noch mit dem Captain und der hat dann lustige Sprüche gemacht und da hat der Malte irgendwas Doofes auf Social Media geschrieben, dann haben wir hart reingecodet in seinen Account, Malte, ich weiß, was du gesagt hast und sowas. Wir haben einfach Gags gemacht, ja, also einfach so mit den paar Leuten, mit der, also genau, du machst das einfach und dann ist diese Firma draus geworden und das war auch die ersten 5 Jahre, war es auch immer noch deutlich anders, weil wie du richtig sagst, also lustigerweise, du hast ja vorher gesagt, ja, und jetzt nimmt er sein ganzes Geld und macht er das. Es war ja wirklich so, wir haben uns ja die ersten 3 Jahre, haben wir uns gar kein Gehalt ausgezahlt. Ne, sondern einfach, um immer wieder quasi durch den Umsatz halt auch quasi organisch wachsen zu können. Und wir waren ja 5 Jahre insgesamt, war wirklich aus eigenem Antrieb quasi da unterwegs und auch super erfolgreich. Und ich weiß ja auch noch, weißt du, Demexco und alles. Ich meine, jedes Jahr, wir wurden größer und nochmal, das war ja alles aus eigenem Ding. Ja, also das war eine richtig, richtig, richtig geile Zeit.
Aber dennoch ist danach ja was entstanden, wo du jetzt selbst in eurer täglichen Dosis SEO immer sagst, okay, du bist jetzt hier nur noch ein kleines Licht irgendwie in der Firma. Also du stellst ja dein Licht immer ziemlich, nicht unter den Scheffel, will ich nicht sagen, aber kommst gut mit dieser Position klar, glaube ich, des Undertakers. Aber in Wirklichkeit bist du doch gar nicht der Undertaker da, sondern...
Moment mal, der Undertaker ist, ich glaube, Englisch ist doch der Undertaker, der Bestatter. Also ich weiß es nicht, ob...
Naja, okay, einer, der Tiefstapler ist, okay. Ja,
der Tiefstapler, ach so, nee, aber das ist einfach Schuster, bleib bei deinem Leisten. Und das ist ja wirklich so, ich meine, ich war ja auch 8 Jahre lang Geschäftsführer und ich bin ja seit 3-4 Jahren jetzt nicht mehr in der Geschäftsführung auch von OnPage Org Ride, also von Ride gewesen, weil ich auch einfach gemerkt habe, das ist nicht mein Ding. Also und mir wurde noch mehr... klar, was ich wirklich will. Ja, ich meine, die ersten 8 Jahre, ich habe unglaublich viel gelernt, ne, durch diese Geschäftsführertätigkeit. Und ich meine, wir hatten bis zur Hochzeit, was waren es damals, 160 Leute oder was? Was weiß ich, 150 oder was weiß ich. Ne? Also unglaublich viel gelernt, ja, unglaublich viel gelernt. Aber ich habe im gleichen Moment auch gewusst, das mache ich nie wieder. Never. Also es ist ein geiles Skillset, aber ich brauche dieses Skillset, weil ich will das auf jeden Fall nie wieder machen. Und ich habe vor allem auch gemerkt, wo ich halt stark bin. Und ich bin kein Manager, ich bin kein Chef. Ja, ich bin niemand, der andere Leute managen will. Und auch das bitte nicht falsch verstehen, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber grundsätzlich ist es bei mir halt so, ich interessiere mich relativ wenig für andere Menschen. Ich interessiere mich für Ideen, für Konzepte. Ja, also dafür interessiere ich mich und auch mit anderen Menschen, also darüber diskutieren, ja, das interessiert mich. Aber ich interessiere mich nicht für andere Menschen. Ich bin jetzt auch von niemand Fan, ja, vielleicht, keine Ahnung, Stephen Hawking, Einstein oder so, ja. Aber sonst, ich bin noch nie so die Person gewesen, irgendwie, ich bin nicht mal Fan vom FC Bayern München, ja, obwohl ich natürlich auch da entsprechend mitfieber, aber am Ende des Tages sind auch alles Millionäre und irgendwie, die werden es verkraften, wenn sie verlieren, ja. Also das ist halt so, also... Genau, ich interessiere mich halt grundsätzlich nicht so sehr für andere Menschen und ich glaube, als Manager musst du das auch, weil du musst ja auch, ich will Leute entwickeln und also sozusagen, du siehst da auch so eine Aufgabe da drin und manche Leute können das auch richtig gut, wie zum Beispiel auch mein Chef, ja, also der kann das auch richtig gut, der kann mich auch richtig gut führen, ja, und das liebe ich halt, weil ich kann mich darauf konzentrieren, wo ich halt, was ich am besten kann und wo ich auch den meisten Value für die Firma bringe, und das ist einfach hier Customer Success, also ich mache jeden Tag, jeden einzelnen Tag SEO, ja, für unsere Kunden, mit unseren Kunden oder, also ich mache jeden Tag SEO und das liebe ich, ja. Aber es ist natürlich auch eine unglaubliche Luxussituation, mit dem Andi jemand zu haben, der auch die Geschäftsführung übernimmt, also der auch sagt, ich bin okay damit, ich mache das, ja, denn du weißt selber, Andi interessiert sich wirklich für diese gesamten Themen, für HR, Finance, ja, das hat nach dem richtig Spaß, ja, der dann Bits and Pretzels auch daraus gegründet, weil er sich wirklich dafür interessiert, ne, wie baut man ein Unternehmen auf, wie entwickelt man das weiter, ja, und es ist eine unglaubliche Luxussituation zu haben, jemand wie den Andi, der das halt voll embraced, dieses Thema, und auch wirklich da immer mehr dazulernt und wirklich auch sozusagen gut werden will und noch besser werden will und mir die Möglichkeit so auch gibt, zurückzustecken quasi und das zu machen, wo ich halt am meisten Value liefere, und genau, also dafür bin ich auch unglaublich dankbar, weil ich so dadurch wirklich jeden Tag einfach noch das machen kann, was ich liebe, und das ist SEO. Und es ist wirklich auch, seien Sie, was ich kann. Also meine Frau sagt auch immer, klassische One-Trick-Pony, ja.
Also für mich ist ja die Quintessenz wirklich, dass man sich auch nach vielen Jahren einfach mal schütteln muss und sagen muss, ist denn das überhaupt der Weg, den ich gehen will? Weil man ja sehr stark getrieben ist. Überall ist man ja nur Empfänger von Growth, Growth, Growth und höher, schneller, weiter. Und jeder muss jetzt bestimmte Skills haben. Ja. Nee, muss nicht jeder haben. Sondern ich glaube, du bist ein Paradebeispiel dafür, dass man eben einfach sich mal schütteln muss, Krönchen richten soll und dann gucken muss, in welche Richtung gehe ich denn einfach, wo fokussiere ich mich und womit bin ich denn glücklich? Weil am Ende deines Erwerbslebens, musst du dir ja natürlich die Frage gefallen lassen, hast du eigentlich das gemacht, was dir am meisten Spaß gemacht hat, und Glück hast du ja gerade so umschrieben, was braucht man, um glücklich zu sein? Ja. Alles, was über Glück hinausgeht, ist ja dann eher Machtgeilheit und da ist gar nicht jeder so für gemacht. Okay, Markus, ich will gar nicht so lange in diesem Writing so noch rumtauchen, sondern was mich immer bei dir extrem fasziniert hat, ist, dass du, und das hat sich ja auch dargestellt in den Keynotes, die du immer bei der SEOCom gehalten hast, dass du jemand warst, der unglaublich in die Zukunft gucken konnte. Sicherlich auch, weil er unglaublich viele Menschen kennt, die in die Zukunft gucken. Ich weiß gar nicht, ob du jetzt so jemand bist, der so jetzt alles so rauskarrt, oder ob du einfach nur die Menschen kennst. Ich glaube eher das Zweite. Da drin bist du aber unglaublich talentiert, glaube ich. Und ich würde ganz gerne, weil du da so viel Talent hast, mit dir einfach mal über die Zukunft sprechen. Ich meine, alle Leute sehen jetzt, dass Google Code Red hat oder mal ausgerufen hat, dass wir diese KI-Schwämme haben, dass sich angeblich alles verändern würde. Ist das so, nach deiner Meinung? Ändert sich wirklich so viel? Weil ich habe mit Olaf Kopp vor ein paar Wochen hier ein Interview gehabt, wo ich mal die Frage gestellt habe, müssen wir als SEOs denn wirklich so tiefes Verständnis von Google haben, um unseren Job machen zu können? Und ich sehe jetzt auch bei Mario Fischer und so diese ganze Crawling-Diagramme und so, wie was irgendwie funktioniert. Ich habe mir gerade eben nochmal das Video von der Cindy Crumb angeguckt, die ja bei euch da gewonnen hat beim SEO Oktoberfest.
Es ist eine geile Theorie oder was?
Also die Theorie wirklich ist so unglaublich was von geil. Also ich habe jetzt hier noch von Chrome die Histograms auf und denke, what the fuck?
Aber
auf deiner Seite denke ich,
Mini-Mausbewegung wird mitprotokolliert, verarbeitet. Geil.
Völlig verrückt. Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite, um mein Business machen zu können oder dass du dein Business machen kannst, brauchen wir den ganzen Scheiß oder ist es nicht eigentlich Overload, weil das für Leute ist, die halt Mathematiker sind und nicht SEOs sind im klassischen Sinn.
Ja, ich glaube, das Problem ist, wenn du das brauchst, ist, wenn du halt sozusagen, also im idealen Case brauchst du eigentlich gar kein SEO-Knowledge. Und da will ja auch Google hin, ne? Dass ich eigentlich gar kein SEO-Knowledge brauche, sondern ich bin halt wirklich der beste Klempner. Ne? Also ist jetzt ein doofes Beispiel, aber ich bin einfach der beste Klempner. Ja? Und jetzt ist es ja eigentlich so, du hast die Webseite von dem Klempner, ne? Und da gibt es verschiedene Problemstellungen bei Klempnern, Sachen, die Leute suchen, ne? Und ich bin der Allerbeste, ich habe da die am meisten Erfahrung. Hier sozusagen klöppel da mal deine ganze Erfahrung zusammen in einem Artikel, ne, mach ein Video darüber, sozusagen wie du es halt eine verstopfte Toilette irgendwie da. Also wie gesagt, das ist jetzt total bescheuertes Beispiel, quasi ganz davon abgesehen, dass es ja auch nochmal ein lokales Thema ist oder so. Aber ich habe jetzt einfach genau im Jugendlichen
Leid. Aber ist doch gut, das ist wichtig.
Beruf. Aber, ja, genau, das meine ich. Also, ne, und eigentlich ist es ja genau das. Du gehst dann her und erklärst, hey, so und so macht ihr das, so und so sollt ihr da vorgehen, bei dem Problem solltet ihr so und so vorgehen, ne? Und Google merkt, hey, das ist ein richtig guter Klempner, ne? Das hat auch richtig guten Added Value gegenüber den einfach nur, was weiß ich, zusammengespinnten Texten zum Thema irgendwie, wie mache ich das oder so, ne? Und dann rankt er gut, bekommt seine Besucher, bekommt seine Aufträge dadurch, alles happy. Und eigentlich hat er SEO gemacht, obwohl er gar nicht sich mit SEO beschäftigt hat, ja. Aber ich glaube, SEO kommt halt ins Spiel, wenn kommt halt irgendein Unternehmen zur Agentur und sagt, hey, also, ich habe das Produkt, das haben auch 20 andere, ja, oder ich habe einen Online-Shop zu dem Thema, es gibt auch 10 andere Online-Shops zu dem Thema, ich will gut ranken, let's go, ja, und das ist ja so, wo du dann, okay, wie schaffe ich es jetzt, diesen wirklich in dem Fall jetzt nicht uniken Online-Shop, also ich glaube, die wichtigste Herausforderung ist dann auch eben genau diesen Unique Selling Proposition zu finden. Also warum sind die gerade gut? Das sind die nachhaltigsten, sind die schnellsten, sind die vertrauenswürdigsten, was weiß ich auch immer. Na, also irgendwas, was ich ja, da bin ich besonders und da versuche ich dann sozusagen von dort aus zu arbeiten. Aber darum geht's ja quasi. Also weil am Ende des Tages kommen halt nicht nur Leute irgendwie mit super neuartigen Produkten oder sind die Besten in ihrem Fach, ja, sondern ganz normale Leute, die aber auch gut ranken wollen, ne? Und ich glaube, da wird's halt umso wichtiger zu verstehen, sozusagen, wie das ganze Spiel halt wirklich funktioniert, um dann eben auch in einem similar Set dann sozusagen halt bestehen zu können, ja, von anderen Webseiten oder beziehungsweise halt die auch out zu performen, weil ich halt sozusagen im Detail dann halt in gewissen Schritten besser bin. Also ich glaube, sozusagen grundsätzlich sollte man eigentlich sozusagen gar nicht aktiv an SEO denken und dann ist es, glaube ich, auch wirklich am allerbesten, ja, wenn es wirklich organisch ist. Aber wie gesagt, das ist halt, so ist halt nicht die Realität, ja. Und deswegen, wie gesagt, gibt es ja auch genug SEO-Experten. Aber ich glaube, da sollte man dann auch wirklich gerade heutzutage gut verstehen, was wirklich vonnöten ist, weil sonst macht man, glaube ich, auch eine Menge Sachen, die einfach keinerlei Value bringen, die einfach dann auch Zeit verschwenden, die Geduld des Kunden dann einfach auch ein bisschen überstrapazieren, weil nichts passiert.
Plus, aber ist denn die Logik von SEO nicht eigentlich eher?
Also das ist natürlich dann eher handwerklich sozusagen, dass es halt technisch clean ist, das muss man natürlich auch nochmal dazu sagen, ne? Aber grundsätzlich Out-of-the-Box-Lösung, Ding, ich kann kein SEO, sollte trotzdem gut funktionieren, ja.
Aber ist denn die Lösung von, also wenn man es überhaupt noch SEO nennen kann, ich meine, du bist ja jemand, der jetzt sagt, okay, ihr braucht keine Links, da bin ich manchmal ein bisschen irritiert, warum du das immer wieder so stringent wiederholst, obwohl ich immer noch glaube, dass es Teil des Algorithmus ist, auch sinnvollerweise mit Link-Building. Aber geht es nicht eigentlich darum, ich meine, du hast vorhin selbst das Beispiel gesagt, dass ihr mit OnPage.org damals 100 Tickets da an einem Abend verkauft habt, mhm, weil einfach ein Markt da war und eine Nachfrage da war und ein Problem da war. Mhm. Wenn ich dasselbe reproduzieren kann aus der Sichtweise von SEO, also ich nehme jetzt SEO-Know-how und holen oder kümmere mich sehr stark darum, zu verstehen, was der Markt eigentlich will, wo die größten Problemstellungen sind und probiere, mhm, mit dem SEO-Know-how das zu kombinieren. Mhm. Dann ist das so meine Idealvorstellung, um Traktion am Markt zu bekommen, um auch diese ganzen Histogramm-Daten, die es jetzt in Chrome gibt, die ich jetzt gerade noch auf dem Monitor habe, um die am Ende beeinflussen zu können. Weil ganz ehrlich, guckt euch die mal an, ich werde die auch in den Shownotes noch reinpacken. Diese ganzen Parameter, die da getrackt werden, die sind ja weit davon entfernt, dass man die alle auf dem Schirm haben kann. Ja. Sondern man muss sich doch eigentlich irgendwann schütteln und sagen, okay, ich muss mich um die Basis kümmern, nämlich um die Problemlösung und die muss auf einen Markt fallen, der eben eine hohe Nachfrage hat. Und dann entstehen diese Parameter von alleine. Mhm. Muss man sich nicht als SEO viel mehr darum kümmern, als um diese technischen Skills? Oder ich meine, ihr habt es ja jetzt irgendwie User Experience genannt bei Wright damals.
Ja.
Ist es die Richtung? Wo geht's hin?
Also grundsätzlich ist es ja so, es ist ja immer auch, und das ist ja das Geile am SEO, die Anforderungen sind immer unterschiedlich. Ja, also du sagst ja jetzt gerade auch mit Links, ich meine, es gibt sicherlich so Cases, ja, wo du halt wirklich sagen musst, okay, hier macht jetzt Link-Building entsprechend auch Sinn oder da muss einfach was passieren. Aber bei uns ist es halt so, wir arbeiten ja so viel mit großen Brand, großen Firmen, also bei uns ist es sehr, sehr, sehr selten das Problem, dass hier quasi Links das Problem sind, ja, sondern davon haben sie schon genug. Beziehungsweise habe ich sogar einen Kunden, super, super umkämpftes Keywords, ist wirklich meine absolute Trophäe aktuell auch in der Arbeit, weil da sind wir in die Top 3 quasi halt rein und die haben vormals 30.000 im Monat für Links ausgegeben. Und ich habe zu ihm gesagt, also es ist ein globales Unternehmen, wir machen da nur Deutschland. Und ich hatte auch gesagt, ich will das nicht. Also ganz davon abgesehen, das war wirklich Schmarrn. Also das war wirklich Schmarrn. Das sind so diese Listen, die du in dein E-Mail-Postfach bekommst. Und das war wirklich sozusagen so abgearbeitet, von einer Seite Links gekauft, zu beschissen. Und haben natürlich auch alle keinen Traffic geliefert und gar nichts. Und ich habe mich dann mit dem globalen Head of Link-Building quasi auch wirklich angelegt, wo ich gesagt habe, ich will das nicht in Deutschland. Ich brauche das nicht. Und du musst ja auch nochmal geben. Der Chef, der hat ja gesagt, du, ich zahle das auch. Ich zahle auch diese 30.000. Wenn du das sagst, wir brauchen das, dann mache ich das. Also kein Thema. Sagt, nee, das könnt ihr euch sparen. Das brauchen wir nicht. Ja. Und der andere Typ hat auch gesagt, oh, und wir werden runterfliegen und wir werden keine Chance haben, was weiß ich auch immer. Jetzt sind wir Platz 3. Ja. Und that's it. Ja. Also ich meine, das ist ja auch, also ich sage nicht einfach nur, wir brauchen keine Links, sondern es ist wirklich, ich habe da einen riesen Gamble natürlich auch gemacht. Ja. Du musst mal wie sagen, nee, brauche ich nicht. Lass es, ja, und fangen sogar einen richtigen Beef quasi mit dem Typen an, ja, und genau, ich will jetzt sagen, der Erfolg gibt mir recht, aber ich meine, das ist ja immer nur ein Zwischenergebnis, ja, also im Moment läuft es gut und das jetzt auch seit über einem Jahr quasi danach, aber trotzdem, das, also ich sage das nicht nur einfach so, sondern ich ziehe das auch durch und du weißt selber, ich meine, wenn das Ding geht runter, du weißt selber, ne, guck dir an den Handler, nur Blödsinn, ne? Und also von dem her war das auch ein relativ großer Gamble, also ich glaube da schon zu sehen, was wirklich das Problem halt ist. Und das hatte ich halt da wirklich identifiziert, dass es nichts mit Links
zu tun hat. Aber gibt es denn überhaupt irgendwie Kraft oder Bemühungen, die du in eine gewisse Richtung lenkst, um jetzt Produkte zu kreieren, die jetzt meinetwegen Nachfrage erzeugen, jetzt abseits von den Links?
Das kommt jetzt ja wirklich auf das Produkt an sich an. Aber ich will nochmal auf diese mit der User Experience. Mhm. Aber ich glaube, bei den allermeisten Seiten hat die Verbesserung der User Experience, die Verbesserung der Geschwindigkeit der Seite überhaupt, also von dem ganzen, ne, die gesamte Experience quasi, die ich mit der Webseite habe, von, ich habe gesucht, vom Durchklicken bis was weiß ich auch, was ich auf der Webseite gemacht habe. Wenn das schnell ist, gut funktioniert, ja, keine Reibungsverluste und dementsprechend hat, dann glaube ich sehr fest daran, dass das einen Impact auf das gesamte Business hat. Ja, und nachgelagert auch auf SEO, definitiv. Ja, und das ist mein fester Belief. Also von dem her, glaube ich immer, sozusagen, ist immer ein guter Punkt, dort anzusetzen. Ich sage ja auch immer, ne, man baut ja auch kein Haus im Sumpf, du brauchst ein solides Fundament. Und bei den allermeisten Seiten ist das Fundament halt wirklich morsch. Ja, also das ist wirklich krass. Und da sehen wir immer die meisten die meisten und größten Uplifts, vor allem am Beginn, weil dann auch alles andere, was ich dann da rein investiere, also noch besserer Content und dergleichen, einfach deutlich besser funktioniert. Weil ich kann den allerbesten Content mir schreiben lassen von 20 Doktoren oder was weiß ich auch immer, meine Seite braucht 20 Sekunden zum Laden. Niemand liest diesen geilen Content, ja, oder zu wenige Leute lesen diesen geilen Content und reagieren positiv darauf, ja, wenn das Ding schnell ist, ja, dann kommt auch dieser grandiose Content deutlich besser zur Geltung. Also von dem her glaube ich immer, dass quasi die User Experience immer sozusagen ein sinnvoller Schritt ist für 99% der Unternehmen, mit denen wir da auch entsprechend Kontakt haben. Klar, dann immer andere Challenges, aber ich glaube, das ist immer das Fundament, ist immer erstmal das Wichtigste.
Mhm. Also ich frage mich ja immer, wo ich ja auch in die Zukunft einfach meine Kraft reinstecke, weil diese technischen Skills, klar sind die wichtig und ich glaube, die haben wir auch alle kapiert, die in SEO so lange unterwegs sind. Die Frage ist, was ist der nächste Step? Wo will Google eigentlich hin? Wie will Google Marken erkennen? Wie will Google Entitäten erkennen? Und hat Google, und da sind wir vielleicht beim nächsten Step, hat Google überhaupt noch die Gelegenheit, das, was sie selbst irgendwie so anvisiert haben, nämlich genau die Marke ist nicht das Problem, sondern die Lösung, ob sie das überhaupt noch erreichen oder wird dieser Weg durch KI, AI Overview und alles, was damit zusammenhängt, Code Red, nicht eigentlich torpediert, weil die in eine andere Richtung gehen müssen und am Ende sowieso keine Klicks mehr auf den Seiten landen und SEO dadurch sowieso abbarbiert wird?
Okay, also das glaube ich erstmal grundsätzlich nicht. Also sozusagen Webseiten sind immer noch wichtig. Es ist immer noch wichtig, dass Leute sich auf Webseiten durchklicken. Weil wenn sich Leute nicht mehr auf Webseiten durchklicken, ja, dann klicken sie auch nicht mehr auf Ads. Also ich muss die Leute immer weiter drin trainieren, dass sie auf irgendetwas klicken. Ja, das ist ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, weil wenn ich irgendwann keine Klicks mehr bekomme, warum gebe ich denen dann noch meinen Content? Na, und dann landen wir auf einmal, dieser Publisher-Contract ist dann ja broken. Ja, und dann, warum sagt da noch ein Spiegel, ja klar, crawlt meine Seite, ja, ich kriege ja keinen Traffic mehr über euch, also dann eben nicht. Oder du zahlst dafür, dass du es indexieren kannst und dann bei dir anzeigst. Dann haben wir ein komplett anderes Modell und auf einmal kauft Google quasi Content und das wollen sie ja auch bloß nicht, weil dann bist du ja auch noch wieder dafür verantwortlich und dergleichen. Ne? Also von dem her, das ist Google sehr, sehr, sehr wichtig, dass Leute noch auf Webseiten klicken. Ich weiß, es wird immer wieder gesagt und die No-Click-Future und was weiß ich. Sorry, dann funktioniert das ganze System nicht. Und das weiß auch Google. Ja? Also du reitest ja nicht auf einem toten Pferd in den Sonnenuntergang. Ja? Ich meine, sorry, das ist ja, nee, also das ist Google sehr bewusst. Also das muss weiter passieren, dass die Leute sich durchklicken. Und ich glaube auch, in den meisten Fällen ist das ja auch sozusagen auch das Sinnvollste. Klar, du kannst jetzt fragen, wann beginnt das Oktoberfest 2025? So, das ist das Datum. Wann wurde Martin Luther King geboren? Da, ja. Aber in den meisten Fällen ist es ja auch so, da gibt es keine eindeutige Antwort, sondern es gibt ja Pro und Contra. Es gibt diese Meinung, ja. Und heutzutage ist es ja sowieso, ne, dass man sehr teilweise diametral gegenüberstehende Meinung quasi halt hat zu bestimmten Themen, ja. Und da ist es ja dann gerade wichtig, um das richtig einordnen zu können, ne, dass ich einfach mich durchklicke auf andere Seiten, ne, und mir sozusagen hier mein eigenes Bild mache. Also nicht alles lässt sich einfach auch mit AI vollumfänglich und super gut abgewogen irgendwie beantworten. Ne? Also da ist der Mensch noch sehr wichtig, ja. Sonst kann ich ja gleich einfach Bild-Zeitung lesen, ja. Genau. Also von dem her, wie gesagt, diese Zukunft sehe ich gar nicht, ja, also in der sowas passiert. Und wo denn, wenn auch die Leute sagen, ja, Google sozusagen ist jetzt hier hinten dran und wird von ChatGPT irgendwie da vor sich her getrieben oder so. Ich weiß, klar, ich meine auch, was hatte ChatGPT im April 2024? 1,8 Milliarden Visits oder was weiß ich auch immer, ne? Logo benutzen super viele Leute, wie gesagt, immer noch eine vergleichbar kleine Zahl im Gegensatz zu, wie viele Leute am Tag Google benutzen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass Google seit 2016 ein essentieller Treiber dieser gesamten Entwicklung ist. Sie haben ja quasi das Transformer-Modell erfunden, ja. Ganz von abgesehen, Jeff Dean, ja, der in allen Patenten, die sozusagen, also alle bahnbrechenden Entwicklungen im Bereich Suche, ist immer Jeff Dean mit dabei. Ja, das ist ein Google-Mitarbeiter. Ja, und gerade die Transformer, ne, das alles baut da drauf gerade eben auf, weil wir haben ja im Moment nur diese Large Language Models. Und ich glaube auch nicht, dass Large Language Models quasi das Gelbe vom Ei wirklich auch für die Universal AI sind, weil im Moment ist es ja nicht mal, wie wir immer denken, wir haben eine künstliche Intelligenz und die hat alles gelesen und beantwortet mir dann meine Frage auf der Basis, was es halt gelesen hat und was es halt denkt. Nein, sondern was sie da raus, also rausklöppeln, ist einfach die statistisch wahrscheinlichste Wortreihenfolge, ja, basierend auf meiner Frage, ja, und je nachdem, wie ich den Prompt gestellt habe, ne? Und das ist es auch quasi. Also ich glaube, da wird auch noch eine ganz andere Technologie von Nöten sein, sozusagen, um wirklich, also zum Beispiel, was ja Facebook macht, mit Video entsprechend halt lernen, ne? Also ich visuell sprechen Zusammenhänge lernen auf diese Weise, aber nicht quasi jetzt nur vom LLM. Aber grundsätzlich, wie gesagt, diese gesamten Entwicklungen, die wir aktuell sehen, sind maßgeblich von Google mit erfunden worden. Und noch was, auch seit 2016 bauen die TPUs. Und ihr weißt ja selber gerade, ne, sind alle Nvidia, ne, oh, wie viele Chips kriege ich von Nvidia, wie viele Chips von Google von Nvidia. Google hat jetzt nicht nur irgendwie noch was weiß ich wie viel Chips von Nvidia, sondern sie haben zusätzlich auch noch diese gesamten TPUs, die mittlerweile in der dritten Generation sind, ja, also auch nochmal quasi, weil sie haben sehr, sehr früh erkannt, und das zeigt wieder, wie weit in die Zukunft Google auch denkt bei solchen Business-Entscheidungen. Wir erinnern uns an Android. Was? Sie kaufen Android? Macht doch gar keinen Sinn. Boom. Ja, jetzt sind sie quasi das Mobile Web. Ja, YouTube. Ja, Mark Cuban hat gesagt, anybody who buys YouTube, it is an idiot. Ja, genau. Vielen Dank, Mark Cuban. Ja, aber, und da auch, die haben seit 2016 konsequent quasi nicht nur TPUs, mittlerweile dritte Generation, selber gebaut. Sie haben einen unglaublichen Rechenvorteil gegenüber allen anderen Playern aktuell. Also von dem her, da wird immer sehr viel vielleicht auch Wunschdenken rein interpretiert, ja, aber ich glaube, Google sitzt da immer noch sehr fest im Sattel, ist da deutlich, also sozusagen, was sie auch in der Hinterhand haben, sie sind einfach der Leading Player, da kannst du nicht einfach sowas rauslaunchen, ne, und guck dir an, was Perplexity gerade macht. Du hast ja auch gehört von Markus Tober, ne, was für ein Schmarrn Perplexity gerade macht, ja, dass sie quasi Affiliate-Links da reinpacken, ne, und dir nur quasi die Produkte zeigen, wo sie halt auch eine Direct Compensation haben und nicht mal das beste Ergebnis, also das objektiv beste Ergebnis wird nicht angezeigt, weil sie da keinen Deal haben, in dem Fall das Apple MacBook, also weil ich das Beispiel, das ich hier gerade vorbringe, und das könnte Google nicht machen. Ja, die können das jetzt machen, weil die haben keine History quasi. Ne? Aber Google kann das nicht machen. Und das war ja auch der Grund, warum sie eben diesen also Chatbot oder generell KI nicht rausgelauncht haben, also früher rausgelauncht haben, ja, weil sie halt sehr vorsichtig waren, weil als Google, wenn du sowas halt launchst, ne, bist du unter einem ganz anderen, ja, unter einem Brennglas quasi, so ein OpenAI, hey, hier, unser erstes Produkt, spielt mal rum, viel Spaß. Ja, wenn die dann Kleber auf der Pizza empfehlen, ist es weit nicht so schlimm wie bei Google, weil das kochen dann halt auch nochmal 1000 Leute, ja. Also, und das ist hier der Punkt. Also von dem her, Google ist, glaube ich, immer noch absolut der Nummer 1 Player in diesem gesamten Markt, wird weiterhin diese gesamte Branche treiben. Sie werden Wege finden, wie sie auch AI-Overviews sehr gut da rein integrieren, wie sie Ads da entsprechend an Räumen bekommen, aber auch die Webseitenbetreiber werden weiter Nutzer bekommen über Google. Wir werden weiter Klicks darüber bekommen. SEO ist nicht tot. Egal, was du mir in den Mund legen willst.
Nee, will ich dir überhaupt nicht in den Mund legen. Also mir war wichtig, dass ich mal deine Meinung dazu höre, weil ja, ich sehe es genauso gerne wie du. Ich glaube, Google hat unglaublich viel zu verlieren. Microsoft hatte vielleicht unglaublich viel zu gewinnen. Die Realität sieht aber anders aus.
Aber geil, by the way, geile Strategie von Microsoft. Also Microsoft, sowas von geile Strategie, ja, wie sie aktuell agieren.
Aber so wie sie haben es ja als erstes in Bing implementiert, mhm, und es hat ja eigentlich gar nicht zu einer Verschiebung großartig von Marktanteilen geführt.
Warum auch? Ja, weil genau, es ist nicht das Ding, wo die Leute sagen, oh, darauf habe ich gewartet. Ja, ja, ui. Ja, nee, das ist nett und nette Spielerei und wir haben alle mal rumgespielt, haben tolle Proms und hey, cool, lalala. Ne, aber dann ist so, ja, was frage ich jetzt? Eigentlich habe ich jetzt gar keine Fragen. oder ganz ehrlich, oder man stellt Fragen und da wird dann, was weiß ich, wie viel CO2 generiert, wie viel Strom verbraucht, wie viel Wasser verbraucht, ja, um eine Frage zu stellen, die dir Google bislang auch mit dem Featured Snippet beantworten konnte. Ne? Also, just saying. Ja,
okay, ja, also zwei Sachen bleiben für mich noch übrig, irgendwie, die ich ganz gerne mal fragen wollte, wie deine Sicht da drauf ist. Für mich ist immer das Paradebeispiel Online-Marketing Rockstars, hast du vorhin schon angesprochen, OMR. Wenn ich mir den Verlauf der Sichtbarkeit
Ich hatte die SEO Rockstars, also das.
Ich meine aber jetzt Radio. OMR. Genau. Ja. Wenn ich mir einfach den Verlauf mal angucke, auch was als an Kommunikation über diesen Review-Bereich daraus entsteht, hast du vielleicht mal gesehen, wie das Ding sieht ja nicht mehr aus wie so ein normaler geradliniger Verlauf in Systrix, weil du einfach eine gute SEO-Arbeit machst, sah lange Zeit so aus, aber seit dem letzten Jahr sieht es ja aus wie ein Igel. Also mal geht's hoch, mal geht's runter. Du hast ja gar nichts mehr so richtig, was du verargumentieren kannst. Und das ist ja in vielen Bereichen so. Das sehe ich sehr oft. Du wirst das ja auch sehen. Wie bringst du das zu deinen Kunden, dass das jetzt die Logik ist, dass Suche so funktioniert in der Zukunft, dass du mal morgen drin bist und also nicht rein raus, sondern dass du morgen mal sichtbar bist, mal nicht sichtbar bist, dass du damit eigentlich nicht kommunizieren darfst. Ich meine, man soll ja sowieso nicht so viel Sichtbarkeit kommunizieren. Viele machen es ja doch. Ein Verkaufsargument ist es allgemein noch. Wie gehst du damit um, dass diese Verläufe einfach nicht mehr so geradlinig sind?
Gar nicht. Also das ist jetzt, also da kenne mich jetzt auch das OM-Reviews-Beispiel zu wenig, sozusagen. Aber generell, ich gucke sowieso nicht auf die, ich gucke immer auf die echten Daten. Ich glaube, die echten Daten ist immer das Allerwichtigste. Und dann sehe ich ja auch, habe ich hier wirklich ein Problem, ja, oder was weiß ich auch immer, quasi, also.
Ihr habt ja auch ein schönes Beispiel mit eurem Wiki, mit eurem Glossar. Mhm. Da seid ihr eigentlich so Vorreiter ja gewesen.
Ja.
Und da gibt es ja auch, ich meine, vielleicht ist da genau dieser Blick drauf, hast du, glaube ich, in irgendeinem Podcast auch mal selbst mal gesagt, dass es ja immer nur um die Echtdaten geht und nicht um diese Ausschläge in Sichtbarkeit, ja. Weil ja das große Ganze irgendwie gesehen werden muss von diesem
Glossar. Es geht ja nicht um Sichtbarkeit. Am Ende des Tages geht es ja darum, Klicks. Ja, wie viele Klicks bekomme ich? Ja, also ne, die ganze Mühe mache ich ja nicht, um auf Platz 1 bei Google zu sein, was habe ich davon? Nur wenn Leute sich durchklicken, habe ich was davon.
Also gerade im Umkehrschluss war es ja so, dass viele Begriffe, die sehr viel Sichtbarkeit erzeugt haben, gar nicht zu Klicks geführt haben. Die Erkenntnis hat ja jeder.
Ich kann heute auch auf Facebook Login optimieren, bin bei Systrix, was weiß ich, für ein SEO.
Ja, genau.
Ja, wow. Ja, und was bringt's? Ja, genau, nichts. Ja.
Und die zweite Sache, die mich aber noch viel mehr interessiert, ist, wenn du jetzt in Kundenberatung gehst, was rätst du den Leuten dann? Ich meine, die Leute hören jetzt sehr viel von, oh, es gibt alternative Suchmaschinen, TikTok ist so ein Riesending, ist keine klassische Suchmaschine, aber die junge Generation sucht ja schon darüber, wenn ich mir das so angucke. Der Tag hat 24 Stunden, auch die SEOs oder die Berater, die da dran sind, haben auch nur 24 Stunden, wo sie eine gewisse Arbeit leisten können. In welche Richtung rennen wir denn jetzt alle? Die meisten haben ja nur begrenzte Ressourcen. Würdest du jetzt eher sagen, dass man im Google-Netzwerk bleibt, also über alle Verticals hinweg, die für mich zumindest eine gewisse Logik machen? Auch wieder der Verweis auf die Cindy Crumb, die ja nicht nur gesagt hat, was Chrome da abfängt, sondern wie diese Verbindungen zwischen den einzelnen Verticals sind und wie viele Daten da transferiert werden. Würdest du eher sowas raten oder guckst du jetzt mehr nach so alternativen Suchmaschinen und sagst, ja, probiert euch da mal aus, weil TikTok kann schon eine Macht werden?
Nee, also ich bin wirklich voll auf Google, that's it. Und ich glaube, da musst du auch Schuster bleiben bei deinem Leisten. Klar, ich meine, früher war ich schon ein sehr kompletter Online-Marketer, ne, sozusagen habe wirklich da die volle Klaviatur gespielt. Aber auch da wieder bewusst, was macht mir am meisten Spaß, wo bin ich am besten, SEO und hier auch nochmal Google. Ich meine, da ist natürlich einfach, ne, weil Google ist natürlich. Und ich glaube, auch für die meisten Seiten ist einfach Google einfach immer noch der größte Traffic-Garant bei weitem. Wie gesagt, TikTok interessiert mich grundsätzlich selber nicht, habe ich nicht auf meinem Phone. Ich lasse nicht mal jemand in mein Heimnetzwerk, der TikTok auf dem Phone hat, weil ich finde, es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein State-Actor-Play. Also ich glaube da wirklich, ich meine nochmal, es ist in China verboten. Just saying. Ja, also immer dieses, oh, ja, sorry, selbst die Chinesen verbieten das ihren eigenen Leuten. Ja, das hat schon einen Grund. Ja, genauso wie diese ganzen Vapes, alle ganzen Teenies laufen mit irgendwelchen Vapes, was ja auch total katastrophal ist, sind Batterien drin, die werfen sie einfach so in den Müll. Ja, die kommen auch alle aus China und in China dürfen die nicht verkauft werden. Ja, also just saying, ja. Mhm. Und von dem her, aber ich weiß auch bei TikTok, es gibt im Moment, also wow, gerade im US-amerikanischen Bereich, was die Leute im Link-Building-Bereich auf TikTok machen, ist fucking grandios. Also das ist wirklich krass, was ich da schon alles gesehen habe, ist wirklich abgefahren. Also ich kenne da unglaublich geile Kampagnen, also aus dem SEO, also am Ende des Tages geht es darum, dass die Leute was suchen. Ja? Also du durch TikTok animierst du die Leute im großen Stil, bestimmte Sachen halt zu suchen, um so halt einen Ausschlag da quasi halt zu machen. Und das funktioniert, klar, weil TikTok natürlich auch eine riesen Base hat. Aber wie gesagt, dem beraube ich mich selber. Ja? Also ich kenne die Cases und ich kann die Leute sozusagen auch an geeigneten Stellen da weiterleiten, aber ich will selber damit nicht viel zu tun haben, weil wie gesagt, ich einfach mit dieser Plattform einfach auch nicht interagieren will. Aber das bin einfach nur ich, wie gesagt. Aber ich versuche halt in dem Thema, komplett on top zu bleiben. Ja? Und in dem Moment, wo du halt sehr viele Themen hast, ist es, glaube ich, schwer on top zu bleiben. Dann wirst du so der Generalist. Aber ich glaube, ich habe mich halt schon vor langer Zeit entschieden. Ne? Das ist genau dieser Schritt. Und deswegen bin ich immer noch sehr, sehr klar auf Google entsprechend.
Aber Google bedeutet denn bei dir in deinem Denkuniversum auch alle Verticals mit?
Ja gut, also ich meine Google News irgendwie oder auch Discover ist jetzt auch wieder nicht mein quasi mein Steckenpferd. Organic Search, ja, Google Organic Search, also ganz, 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 ganz spitz. Das ist meine
Aber da wäre ja auch dann die Logik, irgendwie zu sagen, okay, YouTube als ein von den großen Verticals, die YouTube, also die Google hat, da mehr zu machen, um eine Interaktion zu seinen eigenen Inhalten hinzubekommen. Bildersuche, genau dasselbe. Podcast
YouTube ist nicht so super gut. Und das heißt alleine, wenn du irgendwas suchst und du siehst dann Videos quasi, also eine Video-Integration, weißt du 100 Pro, okay, ihr braucht auch Videos. That's it. Weil es geht ja nicht mehr auch darum, Platz 1 zu sein. Idealerweise bin ich alle 10 Ergebnisse. Ne? Also schaffe ich nicht. Aber wenn da ein Video, ist da mein Video drin. Da sind News, da ist meine News drin. Ne? Da ist ein Bilder, da ist mein Bild drin. Ja, that's it. Also ich muss natürlich versuchen, den Real Estate bestmöglich da zu besetzen, wenn ich das irgendwie kann. Und es sind Secondary Domains drin, da mache ich ein bisschen Piggybacking, also was auch immer, was für eine Opportunity sich bei den entsprechenden Keywords halt bietet. Das ist schon klar. Aber ich würde jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Discover-Spezialist sozusagen, das ist ja nochmal eine andere
Disziplin. Es geht ja nur um die Denkart irgendwie, was man beackern sollte im Google-Universum, was auf auch organisch einzahlt. Ne?
Wir haben ja eine definitiv. Also das ist schon absolut genau so. Aber genau, also jetzt, ja, also Local Search. Alles, was über NAP, also die NAP Consistency, Name, Address, Phone Number hinausgeht oder so, ne, das ist dann, genau.
Gibt es denn jetzt irgendwie noch was, was Markus Tandler jetzt irgendwie gründen würde, weil er da richtig heißen Scheiß drin sieht aktuell?
Wow, also du, also Ideen habe ich Millionen. Also ich habe so viele geile Ideen, sehr durchgeknallte Ideen auch. Aber ganz aktuell, wie gesagt, macht es mir einfach unglaublich viel Spaß. Also es macht mir so, so unglaublich viel Spaß bei unserem neuen Arbeitgeber. Und ich muss das wirklich sagen, weil als der damals, als ich, also der Markus Tober ist ja von Searchmetrics weg und als er dann bei SEMrush wieder aufgetaucht ist, an dem Tag habe ich auch dem Andi gesagt, SEMrush gewinnt. Jetzt hat SEMrush gewonnen. Also ganz ehrlich, ich finde das wirklich so. Das war mir in dem Moment echt klar. Also ich finde, generell ist Markus einer der besten SEO-Software-Architekten der Welt. Wenn nicht der beste SEO-Software-Architekt der Welt, und das meine ich ganz ehrlich, du weißt selber, was auch allein in Amerika für Software irgendwie Software genannt wird, ist einfach nur lächerlich, ist einfach nur Vertriebsmaschinen in den meisten Fällen. Aber der Markus ist wirklich hands down der beste SEO-Software-Architekt überhaupt. Und SEMrush, die ja quasi im SMB-Bereich sind die absolute Nummer, klar, mit Ahrefs, aber da auch immer noch den quasi voran, aber eben noch nicht wirklich dezidiert im Bereich Enterprise SEO wirklich aktiv. Und als ich dann erfahren habe, Markus geht jetzt zu SEMrush und baut jetzt Enterprise quasi wirklich auf, habe ich halt wirklich gesagt, okay, jetzt gewinnen sie, weil jetzt sozusagen machen sie die volle Sache. Weil ganz ehrlich, was bisher Enterprise SEO Software war, ja, Das war keine Enterprise-SEO-Software. Ja, also sorry, das war einfach nur eine Software, die an Enterprise-Unternehmen verkauft wird. Ja, aber wirklich Enterprise-SEO-Needs, Enterprise-SEO, ne, also wirklich Software für Enterprise-SEO-Needs, ja, und wirklich mal die Möglichkeit zu haben, on a blank sheet of paper, wirklich mal, wie wäre das ideale Tool, ja, und du hast wirklich den besten Software-Architekt mit so viel Erfahrung, kann auch quasi nochmal bei null anfangen, aber mit hervorragendem Backing, mit hervorragendem Support quasi. Für mich war das absolut klar. Und was der Markus da gebaut hat, ist einfach grandios. Also sorry, es ist wirklich grandios. Ich liebe es alleine, quasi damit zu arbeiten halt auch, weil diese Tools wirklich so innovativ und so geil sind. Also es macht unglaublich Spaß und unglaublich viele Ideen. Und also ich kann es wirklich persönlich sagen, vor 2 Wochen hatten wir einen Workshop in Berlin. Auch mit Markus, ich habe meine Frau angerufen, Becky, und habe gesagt, Becky ist sogar geiler, als ich gedacht habe. Und das meine ich ernst, also wirklich, ich war so blown away, ne, weil ich noch mehr verstanden, noch mehr gesehen habe und ich bin so super excited, was hier noch passiert. Also von dem her, wie gesagt, mache ich mir da keine Gedanken, was will ich gründen, was will ich machen. Ich habe viele Ideen, aber ich habe richtig, richtig Bock, hier quasi mit SEMrush quasi wirklich diesen Enterprise-SEO-Markt komplett aufzurollen. Also richtig Bock. Weil bislang ist das alles auch noch wilder Westen, aber jetzt, wie gesagt, professionalisiert sich und was Markus da baut, ist sensationell. Und ich bin so unglaublich dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen. Und auch, dass unsere Technologie, weil das war ja auch wirklich die Sache, also unsere Technologie wird jetzt bei SEMrush Enterprise integriert, dass auch unsere Technologie in so einem Produkt dann auch weiterlebt. Also erfüllt mich unglaublich mit Stolz. Und genau, ich bin hochmotiviert, und
also genau, du hast gar keinen Platz mehr für andere Ideen irgendwie, die da draußen
sind. Nee, also kein Need auch.
Also ja, ist ja auch okay. Also hätte ja nur sein können, dass du sagst, hier ist ja noch ein Ding, da kann man ja irgendwie mal zwischengehen. Das reizt mich jetzt nochmal. Aber ich bin völlig bei dir.
Ich will keine Firma mehr gründen wollen.
Gott, ja, du hast ja gesagt,
wie du dazu stehst. Und alles.
Genau. Nee, nee,
nee. Wie gesagt, am allerliebsten kein LinkedIn-Profil, keine Social Media, könnt mich mal alle quasi und man macht einfach was Cooles.
Na, dann werden wir einfach mal beobachten, inwieweit das, was du jetzt erzählt hast, dann noch Teil der Software wird und wie dann die Antworten aus der Software.
Ja, das auf jeden Fall. Also das Teil der Software wird auf jeden Fall, aber
ja. Genau. Nee, nicht Right Teil der Software, sondern das, was du erzählt hast, von den Schlussfolgerungen, die man denn in der Zukunft machen muss, User Experience etc. pp., Verticals miteinander verbinden, Abfolgen leiten. Weil irgendwie müssen wir ja aus dem, was ich jetzt als Histogramm sehe, ja irgendwie Tools entwickeln können, wo wir dann auch sehen, was diese ganzen Daten am Ende auch machen. Ja. Weil mit den Daten kann ich hier nicht umgehen, ganz ehrlich. Ja, vielleicht bin ich zu dumm, aber ich kann nicht auf so eine Liste drauf gucken, wo tausende Keywords drauf sind und sagen, okay, jetzt ist hier die Prio hier.
Nee, also das ist ja genau der Ansatz auch von Markus. Und das ist ja auch das Geile, weil auch das Enterprise SEO häufig, sehr häufig ja ist im Moment Daten aggregieren, Daten zusammenstellen, Daten präsentieren. Ja, so häufig hast du das, ja. Und ich meine wirklich, und die SEO-Branche ist ja noch stolz drauf. Oh, hier mache ich mit Screaming Frog das und da mache ich mit dieser Spezialsoftware das und mit dieser Spezialsoftware mache ich das und dann habe ich diese Daten, packe die in eine Excel-Tabelle und dann packe ich das in eine Power BI und dann habe ich einen Graphen und die packe ich dann in meine Präsentation. Verstehst du? Why? Warum musst du das alles noch machen? Ja, und genau, ich will es halt gar nicht auch vorweggreifen, sozusagen, also schaut es euch selber an, bildet euch da selber eure Meinung. Was SEMrush Enterprise da gerade macht, ist einfach genau das, ja, dass ich teilweise wirklich so dieses Apply Magic draufdrücken und ich kriege das geliefert, was ich halt auch will. Ne? Und das ist jetzt endlich möglich. Ja, das ist jetzt endlich möglich überhaupt. Und also deswegen bin ich auch so excited, weil es einfach so diese gesamte Tool-Landschaft auch so verändern wird, ja, weil wir im Moment halt wirklich so wie Steinzeitmenschen mit Faustkeil irgendwie halt rumlaufen und stolz drauf sind, ja, guck mal, was ich mit dem Faustkeil gemacht habe, ja, und that's it, ja, und dann kommt auf einmal jemand und verkauft dir einen richtigen Werkzeugkasten, ja, ist so, holy shit, ja.
Ja, mal gucken, irgendwie SEMrush in der Basis ist ja schon auch noch ein bisschen Neandertalertum, empfinde ich zumindest
ist Core. So. Core ist ja was komplett anderes, ja, aber auch da, Entschuldigung, Core, Traffic Analytics, holy shit,
ja. Manche Teilbereiche, aber alleine, dass es in so Einzelpakete geclustert ist, macht mich wahnsinnig. Mhm. Aber da reden wir ja von demselben irgendwie. Markus, erstmal danke für die Stunde, die du jetzt hier geopfert hast. Eine wichtige Frage muss ich jetzt persönlich noch stellen.
Ja.
Was ist mit der Campix? Wann kommst du denn endlich mal wieder?
Ja, nächstes Jahr, nicht? Oder also ganz normal. Ja,
kommst du oder wie?
Ja, gehe ich von aus. Also ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, mich hat doch schon mal jemand von euch kontaktiert.
Ja, bestimmt, dann sag doch einfach,
du kommst. Ich habe es in den Kalender eingetragen, ja. Also ja, ich habe es ja auch vor. Also du, grundsätzlich will ich ja jedes Mal. Wäre ja auch gerne bei dem Revival gewesen. Lustigerweise war ich dann ja sogar in Berlin bei dem Workshop oder so. Aber da war es ja nochmal mit unserem See-Oktoberfest, ne, dass es einfach davor ist, halt super krass. Wie gesagt, ich war dann trotzdem in Berlin, nichtsdestotrotz. Also mein Idealbild ist ja, dass ich jedes Mal dabei bin. Weil, das wollte ich auch noch, mein letzter Satz war nämlich, also wo ich auch dich nochmal wirklich, also du hast es vorher so gesagt, ja, wir haben ein bisschen miteinander geredet, sozusagen sind in derselben Branche, so nebeneinander her. Nein, du warst eine unglaubliche Inspiration für mich mit der Campix für unseren See-Oktoberfest G50 Summit. Also als wir quasi das See-Oktoberfest nach 10 Jahren in einen neuen Event überführen mussten. Also wir haben selber gemerkt, ja, dass dieses Konzept vom See-Oktoberfest, das hat super funktioniert, aber das war nicht mehr zukunftsfähig, ja. Also also sozusagen so das ganze Konzept ist nicht mehr zukunftsfähig. Und ganz davon abgesehen, auch wie gesagt, wir sind alle älter geworden, haben alle Familien. Und dann auch Leute wie gesagt, Alex Schulz, damals noch kleiner SEO bei eBay, jetzt CMO bei Meta, ja, also auch unglaubliche Karrieren, die da ja quasi Leute gemacht haben. Und wir mussten da ja auch irgendwie ein neues Konzept finden. Und da war es, die Grundidee war die Campix, weil das Geniale an der Campix war ja damals, oder ist es ja immer noch, ne, oder als es halt am Müggelsee war, damals, dass du hast halt alle in dem Hotel und die Leute kommen nicht weg. Ne? Weil das Problem ist ja immer bei Konferenzen, oder war immer das bei Konferenzen, ne? du bist halt auf der Konferenz, die Leute sind vielleicht nicht mal den ganzen Tag da, dann, wir haben heute ein Dinner hier und wir gehen noch da was trinken und wir gehen in der Zusammenstellung hier und in der Zusammenstellung da und dann meistens hast du dann so die Speaker, die machen dann ihr Dinner, ja, oder so und dann die anderen sitzen dann irgendwie da so zusammen, ne? Und das ist doof, weil es ist ja gerade das Networking, was der wirkliche Value ist bei Konferenzen. begrenzen. Wenn ich jetzt, klar, wenn ich jetzt gerade anfange, ein Junior bin, Praktikant oder was weiß ich auch immer, klar, dann kann ich auch von diesen Vorträgen sehr, sehr viel lernen, ne? Aber in den meisten Fällen sind es ja dann nicht mehr die Vorträge, sondern eben genau das Networking, ne? Wie du vorher gesagt hast, man erweitert sein Netzwerk und kann das natürlich auch dementsprechend halt nutzen. Und das war quasi dann auch wirklich die Grundidee, wo ich dann gesagt habe, ich hätte so gerne quasi diese Campings, aber halt eben in einem der besten Hotels quasi der Welt. Wir haben dann ja Schloss Elmau genommen, das war einfach so für uns ein Flex, weil es war halt der G50 Summit und wir waren in demselben Raum wie Barack Obama, Angela Merkel, war super geil, aber es war super beschissen, ja, weil Schloss Elmau einfach nicht gepasst halt, ja, so, genau, einfach nicht für diese Gruppe. Und aber im Stangelwirt haben wir dann eben genau das Richtige gefunden. Wir haben es ja mittlerweile schon 4 Jahre jetzt da gemacht, ne, genau das richtige Heim eigentlich für diese ganze Community da entsprechend gefunden. Und es ist einer der Erfolgsfaktoren vom Seeoktoberfest G50 Summit, dass halt wirklich alle Leute von Sonntag bis Freitag, also natürlich sind wir auch deutlich länger wie du, wie Campix, ne, aber von Donnerstag bis Sonntag bis Freitag bist du komplett zusammen als Gruppe. Ja, die Leute bringen ihre Familien mit, was auch nochmal ein großer Vorteil ist. Klar, du bist auch, also Leute, sie wollen auch nicht lange von ihren Familien getrennt sein, kann ich auch total verstehen. Es macht dich, du bist viel relaxter, ne, wenn deine Familie mit dabei ist. Ist ja auch ein wunderschönes Umfeld, ne? Die haben auch ihren Spaß, du bist viel relaxter, plus die Leute können sich nicht gut verstellen, ja, also wenn du Familien dabei hast, ist das ganze Umfeld auch komplett anders, ne? du kannst nicht so deinen Business-Kasper machen, ne? Und so, also es war auch ein sehr guter Move, aber wirklich, du bist halt von Sonntag bis Freitag, teilweise mit den gesamten Familien auch immer, komplett beieinander, jedes Frühstück, Mittagessen, Abendessen, jede Veranstaltung, es gibt keine extra Dinner, es gibt keine diese Gruppe macht dies, wir sind immer als Gruppe, machen wir immer alles zusammen, und das ist wirklich der Erfolgsfaktor von diesem Event. Und das kommt von der SEO Campix. Ja, definitiv. Also deswegen, also es war eine absolut große Inspiration, was du da geschaffen hast, weil es eben genau perfekt ist, ja, dass du genau eben nicht, dass wie jeder macht da sein eigenes, sondern so schaffst du wirklich Value und so schaffst du auch wirklich nicht nur ein Netzwerk, du schaffst Freundschaften, du schaffst wirklich ein Zusammenhalt, ein Gehörigkeitsgefühl, ja, und das ist, wie gesagt, was jetzt seit über 15, also 15 Veranstaltungen, seit 17 Jahren machen wir es ja, was seit 15 Veranstaltungen auch wirklich da der Erfolgsfaktor ist und wir einen MPS-Score von 99,9 haben. Die einzige schlechte, was wir dieses Jahr hatten, war, dass wir keinen Hubschrauberlandeplatz haben, ja, und dass jemand mit der Limousine quasi vom Flughafen kommen muss und nicht den Hubschrauber nehmen konnte.
Ja, ja, das tut mir jetzt noch leid. Ich habe leider keine Taschentücher hier, um meine Augen abzutupfen, genau. Aber
war vielleicht auch ein bisschen aus Spaß gesagt, aber es ist wirklich so. Also, ne, und da machen wir auch genau dasselbe wie du auch bei der Campix. Also wir versuchen eigentlich nur, das bestmögliche Ambiente zu schaffen, das bestmögliche Environment, dass jeder einfach 100% da ist, nicht? Mit seiner Familie zu Hause, oh, ich muss noch mit denen telefonieren, oh, die Frau ist jetzt unhappy, ich bin hier auf dem Oktoberfest und jetzt irgendwo, ne? So ist es ja nicht, aber kann sich ja so, ne? Und, sondern du hast absoluten clear state of mind, du hast super Leute, ein vibrant Umfeld quasi um dich herum und du kannst wirklich sozusagen, du kannst wirklich bis auf 100% kannst wirklich arbeiten und das ist geil, ja. Und wie gesagt, die Grundidee kam da von dir. Also wie gesagt,
herzlichen Dank. Naja, danke erstmal. Muss ich erstmal gucken, sieht man ja in dem Video ja nicht, dass ich so rot werde. Ja, aber ich glaube, das ist auch die Zukunft der Events grundsätzlich, dass die wieder persönlicher werden, weil ich so ein Pendeltyp bin. Wenn die einen über AI, Distanz und Remote reden, glaube ich, werden sich Menschen, weil sie Menschen sind, immer nach oder mehr danach sehen, wieder Menschen zu treffen und sich auszutauschen. Leider wird es in den Agenturen und in den Businesses, die ich da draußen sehe, nicht mehr so richtig gelebt. Auch die Leute, mit denen wir groß geworden sind, die Agenturchefs geworden sind, haben mehr Schiss anscheinend davor, ihre Leute zu verlieren, als da mal eine Ansage zu machen, hey, geh mal zu irgendwelchen, nicht Campix, aber zu irgendwelchen Events, wo du Menschen triffst und wo Kommunikation ermöglicht wird. Ich habe mir aber jetzt mit 55 irgendwie auf die Fahne geschrieben, okay, das ist meine Challenge. Wenn die ganze Welt und die ganze Gesellschaft irgendwie distanzierter wird, dann will ich Formate bauen, die Menschen zusammenbringen, weil das für mich die einzige Antwort. Ich werde nie in die Politik gehen, das ist mir viel zu anstrengend, aber ich kann zumindest in dem Umfeld, was ich hier so beackere, ein bisschen neben Geld verdienen auch noch irgendwie Menschen zusammenbringen und einfach mehr Purpose in dem Thema haben. Und das macht mich glücklich und dafür danke erstmal, dass du mich da so als Inspiration gesehen hast, weil das zeigt, dass ich ja irgendwie dann doch auch ein bisschen was richtig gemacht habe.
Natürlich, nochmal, er läuft ja immer noch. Du fragst mich jetzt, 17 Jahre später, kommst du zur Campex?
Also ja, weil er aber nicht gekommen ist die letzten Jahre. Also kannst du ja einen Grund geben vielleicht, dass du nicht gekommen bist.
Nee, aber du, ich hatte ja immer auch einen guten Grund.
Ja, hast du auch gehabt, das stimmt.
Ja, ja, also nochmal. Also nochmal, ich mag ja, das.
Also, mir gerne, ist nur wichtig, dass ich den sozialen Druck erhöhe, weil ja, sozialer Druck immer funktioniert.
Nee, aber da brauche ich es nicht. Das ist genauso wie SEO.com oder SMX München. Also für mich ist das ja immer ganz klar. Ne? Also sozusagen, genau, also das ist, genau. Also.
Okay, mein Guter, dann danke ich dir für deine Zeit und für deine in den meisten Fällen doch sehr offenen Antworten. Nun ganz so tief bin ich auch nicht reingegangen. Ich wollte ja gar nicht so fies sein. Und die wichtigsten Sachen sind jetzt gelöst für mich. Also der Porsche ist noch da. Also und der Hubschrauber. Also übrig bleibt, Porsche ist noch da und es war kein Hubschrauber
ohne Platz. Ich muss die Autobatterie, weil er ist ja in der Garage. Der geht ja immer nur bis Oktober. Ich muss, ja, seit zwei Wochen bin ich, oh shit, ich muss ja nochmal die Autobatterie da legen, sonst ist dann ist die Batterie leer, wenn ich im nächsten Frühjahr wieder raushole. Ja, und ich bin gerade zweimal gefahren irgendwie und genau, aber die Kids fanden es gut.
Okay, danke dir für deine Zeit. Wir sind raus.
Tschüssi. Danke dir. Macht's gut. Tschüss. Vielen Dank nochmal.